Nahrung, Nährstoffe, Narrative. Wie groß müssen wir den Einfluss unserer täglichen Ernährung im Hinblick auf unsere Gesundheit und auf unsere Erkrankungen einschätzen? Welche Bedeutung kommen Mikronährstoffen, Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen zu, wenn wir ein gesundes, ein ganz normales Leben führen wollen? Und wer unterstützt diesen Wunsch des Großteils der Bevölkerung, ein gesundes Leben zu führen? Und wer sieht sein Geschäftsmodell gefährdet, wenn zu viel Gesundheit im Spiel ist? Wie ist der Status quo in Deutschland, was die Versorgung und Gesundheit unserer Kinder angeht? Können wir den herrschenden Institutionen vertrauen, dass mit ihrer Hilfe unsere Kinder gesund aufwachsen? Mit meinem heutigen Gast möchte ich Antworten auf diese Fragen finden. Ulrike von Aufschneider, schön, dass Sie heute hier sind.
Vielen Dank.
Frau von Aufschneider, ich werde Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1975, leben mit Ihrer Familie in Bremen. Sie leiten eine Unternehmensberatung und arbeiten als Coach und Organisationsentwicklerin mit Personen im oberen Management. Sie sind Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie. 10 Jahre lang machten Sie international Karriere als Investmentbankerin. Dementsprechend verfügen Sie auch über ein Insiderwissen aus der Finanz- und Konzernwelt, was Ihnen auch beim Schreiben Ihres Buches zugute kam. Und der eigentliche Grund, weshalb sie dieses Buch geschrieben hat, war die Erkrankung ihres Sohnes, der 2016 die Diagnose Kreidezähne bekam, MIH. Und der Titel Ihres Buches ist sehr provokativ gewählt. Deutschlands kranke Kinder, wie auf Anweisung der Regierung Kitas und Schulen die Gesundheit unserer Kinder schädigen. Also zunächst einmal dachte ich, ist das nicht ein bisschen too much, direkt diese Anklage im Titel des Buches? Und sind unsere Kinder in Deutschland wirklich alle so krank? Und wie agiert unsere Regierung? Nimmt sie eine flächendeckende Gesundheitsschädigung unserer Kinder wirklich in Kauf? Ja, die Antworten finden sich in Ihrem Buch und die sind nicht schön. Aber genau darüber wollen wir heute sprechen. Frau von Aufschneider, bevor Ihr Sohn die Diagnose bekam, vielleicht fangen wir von vorne an. Wie war Ihr Leben da? Wie sind Sie aufgewachsen? Wie war Ihr Sohn betreut?
Also relativ durchschnittlich, wie viele andere Kinder ja auch heute. Also wir haben unsere Kinder, ich habe noch eine Tochter, beide frühkindlich betreuen lassen. Also ab 1 waren die in einer Kita. Und mein Mann und ich, wie Sie ja gesagt haben, sind beruflich aktiv und haben halt auch relativ viel gearbeitet. Und wir haben halt unsere Kinder morgens hingebracht, haben sie mit einem schnellen Frühstück versorgt, haben gedacht, die Kita versorgt sie dann adäquat selber weiter. Und abends haben wir dann so ein bisschen improvisiert, wie das ja auch viele Eltern tun, mit ein bisschen Nudeln und Salat gelegentlich. Da gab es ein paar Karotten oder Äpfel. Und das war im Prinzip so der Ablauf auf der Ernährungsseite unserer Kinder.
Und dann kam die Diagnose.
Genau.
Was passierte dann? An wen haben Sie sich zunächst gewendet?
Also im Prinzip habe ich mich dann natürlich mit meinem Zahnarzt auseinandergesetzt. Da hat die Diagnose gestellt. Ich hatte das vorher schon vermutet, weil ich diese bräunlich verfärbten Zähne dann halt auch schon in dem Mund meines Sohnes gesehen habe. Und der Zahnarzt erklärte im Prinzip die Studienlage relativ kurz und knapp. Es gäbe keine Aussage. Das habe ich dann in den folgenden Wochen auch selber recherchiert und festgestellt, dass tatsächlich laut zahnmedizinischer internationaler Studie wenig klare Diagnosen in Bezug auf die Ursachen in diesem Krankheitsbild waren, was ich echt recht kurios fand. Also es gab eine ganze Reihe von Studien, die versucht haben, bestimmte Korrelationen herzustellen, also zum Beispiel mit Frühgeburten oder Atemwegserkrankungen oder Gaben von Antibiotika. Das war bei uns alles irrelevant. Was aber tatsächlich nicht sich angeguckt wurde, war die Relevanz von Nahrung oder vielleicht auch einem veränderten Verhalten. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil, wie gesagt, das, was wir unseren Kindern gegeben haben, war mir dann natürlich auch nach einer relativ schnellen Überlegung und einem Abgleich zu dem, was wir früher in meiner Kinder gegessen haben, doch recht groß, also die Differenz. Und insofern habe ich mir das dann etwas genau angeguckt.
Sie hatten einen Anfangsverdacht, dass es eine Mangelernährung sein könnte.
Genau.
Und dann haben Sie einen Bericht verfasst und an wen haben Sie den dann geschickt oder geschrieben oder sind mit diesen Fragen auf wen zugegangen?
Also ich habe dann im Prinzip in den ersten Wochen recherchiert, was ist wissenschaftlich belegt bzw. nicht belegt. Die Korrelation von Ernährung, dass das nicht angeguckt wurde. Dann habe ich einen Abgleich gemacht von dem, was wir früher gegessen haben, was wir heute unseren Kindern gegeben haben und dass das vielleicht auch irgendwie was mit Nährstoffen zu tun haben könnte. Diesen Bericht, der war dann auch schon relativ lang, so 15, 20 Seiten lang, habe ich dann an das BEML geschrieben, also Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Und die haben mir dann kurz und knapp einen Antwortbrief geschickt mit der Aussage, dass für Deutschland die wissenschaftliche Grundlage für Ernährung die Deutsche Gesellschaft für Ernährung stellt. Und die habe ich dann auch angeschrieben mit der Aussage, dass vielleicht die Ernährungspläne im frühkindlichen Bereich, also Kitas, die habe ich mir dann zwischenzeitlich auch angeguckt, nicht ganz angemessen sind für das, was Kinder brauchen. Und da bekam ich auch eine Antwort und die sagte nur oder besagte, dass die Kinder also man sollte nicht ganz so klare Aussagen in diesen Ernährungsplänen machen, weil sonst die Kita-Betreiber budgettechnisch Schwierigkeiten haben könnten und auch vielleicht die Kinder das Essen dann nicht essen wollen würden. Das fand ich beides kurios, weil das war nach meinem Verständnis nicht relevant in der Frage, wie man Kinder richtig ernährt.
Ja, und wer ist in Deutschland denn verantwortlich für unsere Gesundheit? Wer sind die Hüter unserer Gesundheit?
Also es gibt im Prinzip ja das Bundesministerium für Gesundheit, das BMG. Das ist auf der einen Seite der Hüter für alles, was im medizinischen Bereich passiert. Und auf der anderen Seite gibt es die Ernährungsseite und das ist das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Also dort wird entschieden, was produziert wird, was wir wie essen dürfen, welche Giftstoffe in der Nahrungsmittelkette verträglich eingestuft werden etc. Und unter beiden dieser Ministerien gibt es eine ganze Reihe von Behörden und weiteren Körperschaften, die dem angegliedert sind und die arbeiten auch in unterschiedlichen Konstellationen alle zusammen. Das hatte ich dann relativ spät erst rausgekriegt in weiteren Recherchen zu dem Buch.
Okay, und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wie spielt die da rein? Was hat die für Aufgaben?
Also im Prinzip ist das eine Organisation, die in den 50ern gegründet wurde, die aber weder von dem BEML noch BMG, also weder von dem einen noch dem anderen Ministerium überwacht wird. Aber sie stellt die wissenschaftliche Grundlage für das, was in Deutschland als physiologisch relevant und gesundheitsfördernd in Bezug auf Ernährung ist.
Es ist ein eingetragener Verein, oder?
Genau. Ja. Mhm.
Und wie sieht das propagierte Ernährungskonzept der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aus?
Also erstmal vage insgesamt. Also das, was die meisten kennen, das kannte ich auch, ist die Ernährungspyramide. Mhm. Und so Kernaussagen wie nimm fünf, also man sollte am Tag irgendwie 5 unterschiedliche Sorten Gemüse und Obst nehmen und man sollte vielleicht auch 2 Liter Wasser trinken. Und ansonsten ist so die Kernaussage alles in Maßen, vielfältig und variabel. Mhm. Also es ist, wie ich dann auch selber festgestellt habe im Zuge meiner Recherchen, sehr wenig konkret. Und also wie gesagt, halt gibt dem Konsumenten, sprich uns oder natürlich dann auch Betreibern über diese Ernährungspläne, die sie dann auch zusammenstellen, wahnsinnig viel Freiraum, sehr vielfältig zu wählen und auch natürlich Nahrungsmittel zu wählen, die Industrie herstellt.
Mhm. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat 2005 sogenannte Qualitätsstandards eingeführt. Mhm. Was sagen denn diese Qualitätsstandards? Das klingt doch erstmal toll, Qualität.
Ja, also die Qualitätsstandards im Prinzip sind eine etwas längere Variante der Ernährungspyramide und der 10 Gebote, wie ich sie dann gerne nenne. Aber im Prinzip auch wieder das Gleiche. Also sie geben viel Spielraum, was zusammengestellt werden soll als Mittagstisch oder als Frühstücksoption und welche Nahrungsmittel da vergeben werden sollen. Und die Qualitätsstandards selber sind Ernährungspläne für alle öffentlichen Bereiche. Also es gibt Ernährungspläne, Qualitätsstandards für den frühkindlichen Bereich, also Kitas und für Schulen und dann natürlich auch für Krankenhäuser und Reha-Kliniken und Essen auf Rädern, Betriebskantinen, also praktisch der gesamte öffentliche Bereich hat Ernährungspläne, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung konzipiert werden. Und das immer in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Also da ist eine Kooperation. Und wie gesagt, diese Ernährungspläne gab es auch in ähnlicher Form bei uns in der Kita.
Im ersten Teil Ihres Buches geben Sie auch einen Überblick über unsere Grundbausteine und wie unser Körper funktioniert. Können Sie uns da mal so kurz und kompakt wie möglich, wie funktioniert denn das eigentlich? Was sind so die Grundbausteine einer gesunden Ernährung für uns?
Also ich habe mir im Prinzip zwei Sachen angeguckt. Das eine ist, wie funktioniert der Organismus und das andere ist, was für Grundbausteine in der Ernährung es gibt. Das ist so der erste Teil. Auf der Ernährungsseite gibt es die Grundbausteine Makronährstoffe. Das sind die großen Bausteine der Ernährung, also Kohlenhydrate, Eiweiße und Fett. Das ist auch den meisten Leuten bekannt, weil es auf den Nahrungsmittelverpackungen draufsteht.
Kennt man, genau, diese
das
Tabellen.
Kennt man. Genau, da gibt es dann halt auch diese Kalorien, die man dann pro Tag maximal ungefähr 2000 zu sich nehmen sollte. Und dann gibt es die Mikronährstoffe. Das war mir weniger bekannt und wie ich festgestellt habe, auch vielen in der Bevölkerung nicht so ganz klar. Das sind die ganzen Bereiche, die Sie ja auch angesprochen haben, also Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Und dann gibt es dann noch die Fettsäuren und die Aminosäuren. Das sind so ein paar von den Fetten und den Eiweißen. Und dann auch noch im Prinzip den ganzen Bereich sekundäre Pflanzenstoffe. Und wenn man sich anguckt, wo diese essentiellen Mikronährstoffe drin sind, das sind also Bausteine, die der Körper braucht, damit die Stoffwechselfunktionen alle auch funktionieren, stellt man fest, das ist nicht in den Nahrungsmitteln vorhanden, die wir eigentlich in weiten Teilen der Bevölkerung essen. Also diese Mikronährstoffe, ob das jetzt ein Eisen ist oder ein Calcium, also auf der Mineralstoffebene, oder die Vitamine A und C und B-Vitamine, die finden sich überwiegend in Nahrungsmitteln wie also Wildkräuter oder Wildobst oder also auch zum Beispiel Leber ist ein hervorragender Lieferant von diesen unterschiedlichen Mikronährstoffen.
Ist heute kaum noch jemand, ne?
Ist heute kaum noch jemand. Also lauter Nahrungsmittel, die ich tatsächlich in meiner Kindheit gegessen habe, die aber nicht auf diesen Ernährungsplänen draufstehen.
Und was passiert, wenn man diese Mikronährstoffe sich nicht zuführt? Also was sind die Auswirkungen?
Dann sieht man das breite Spektrum an Krankheitsbildern. Das ist auch wissenschaftlich sehr gut belegt, was wir jetzt bei unseren Kindern sehen. Ob das Verhaltensauffälligkeiten sind oder Knochenstoffwechselstörungen oder Zahnstoffwechselstörungen, also das, was unser Sohn hatte, bis hin zu Allergien oder Asthma oder bei Älteren ist das dann häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankung oder natürlich auch Diabetes und Fettleibigkeit. Also das ist sehr klar korreliert, dass wenn man unterversorgt ist bei zum Beispiel Vitamin A, dann hat man eher Störung in der Entwicklung des Augenlichts oder Nachtblindheit oder Störung im Hautbild oder dass man zum Beispiel, wenn man zu wenig Kalzium bekommt, dass man dann Störungen im Knochenstoffwechsel hat. Das wissen wir alles. Und wenn man sich dann anguckt, wo sind diese Substanzen drin, dann stellt man fest, nicht in den Nahrungsmitteln, die wir haben, aber wir haben diese Symptombilder. Also eigentlich auch nicht wirklich überraschend. Und das war halt, wie gesagt, der erste Teil, den ich mir angeguckt habe. Und das hat mich etwas stutzig gemacht.
Ja, wie sieht das denn die Wissenschaft? Also kennt die sich aus mit Vitaminstoffverlusten oder Nährstoffverlusten durch zum Beispiel eine Lagerung oder die Art der Zubereitung gehen ja Nährstoffe verloren? Gibt es eine Studienlage dazu, die fundiert ist und das auch beschreibt?
Das gibt es. Das gibt es auch tatsächlich schon sehr lange. Das gab es auch mal publiziert vom BEMEL auf deren Webseite. Da habe ich eine Studie gefunden, ich glaube, es ist Anfang, Ende der 90er, die tatsächlich diese unterschiedlichen Nährstoffkonzentrationen in den Nahrungsmitteln sehr gut beleuchtet. Das ist auch nicht wirklich schwierig, sich das anzugucken. Dafür gibt es ja Labore, dass man einfach den Nährstoffgehalt dieser unterschiedlichen Mikronährstoffe in den unterschiedlichen Nahrungsmitteln auch nach Lagerung oder Exposition zu Sonne oder Kälte oder was auch immer messen kann. Also ja, die Datenlage ist da.
Okay, und wie reagieren die Ministerien? Also wie vermitteln Sie diese Information zu Nährstoffverlusten?
Also nach meinem Kenntnisstand heute gar nicht mehr.
Erstaunlich. In Ihrem Buch haben Sie sich ja auch intensiv natürlich durch die Diagnose Ihres Sohnes mit der Erkrankung der Zähne beschäftigt und zitieren immer wieder einen bekannten Ernährungswissenschaftler aus dem letzten Jahrhundert, Weston Price. Können Sie mal sagen, was die Entdeckung dieses Mannes ist?
Also der Weston Price war ein Zahnarzt, der war auch Vorsitzender der Zahnarztvereinigung der also in Amerika, der amerikanischen Zahnärzte. Und der hatte in den 30ern Verdacht, dass die damals auftretende Zahnfäule in Amerika, die dann halt auch wirklich weit um sich gegriffen hat, irgendwas mit veränderten Nährstoffverhalten zu tun haben könnte oder Nährstoffkonzentration. Dazu sollte man wissen, dass in den USA weite Teile der Bevölkerung schon in den 30er Jahren viel konservierte Nahrungsmittel, also Dosenessen gegessen hat und auch Zucker und Weißmehl in dem Herstellungsprozess da war und auch in den Nahrungsmitteln halt weit verbreitet war. Und der ist dann um die Welt rumgereist und hat halt praktisch, ich weiß nicht, sich 20 unterschiedliche Urstämme oder Bevölkerungen angeschaut, die einfach noch ursprünglich gelebt haben und hat festgestellt, dass diese Bevölkerungsgruppen diese Erkrankungen, die in der amerikanischen Bevölkerung da waren, nicht hatten und dass die einfach generell anders gegessen haben, nämlich ursprünglich, also diese Nahrungsmittel Nahrungsmittel, die wieder oben in dieser Tabelle stehen, die ich dann halt etabliert habe. Und also wie gesagt, diese gesamten Symptombilder damit gar nicht hatten. Also er hat sich dann auch angeguckt, wie ist die Nährstoffversorgung oder die Konzentration in diesen Nahrungsmitteln. Und dann hat er festgestellt, die ist sehr hoch. Also in puncto Wissenschaft, es ist da, es ist seit mindestens der 30er da, die auch Nobelpreise, die vergeben wurden für die Erforschung und also Erforschung der Relevanz und Konzentration von den gesamten essentiellen Mikronährstoffen, ist ja schon 50, 60 Jahre in den meisten Fällen da.
Braucht denn jeder Körper die gleiche Nährstoffkonzentration? Kann man das so sagen, so und so viel brauchen wir auf jeden Fall oder variiert
also
das stark?
Es gibt Varianten, also oder Variationen, also je nach auch Lebenslage braucht natürlich ein Kind einen anderen Eisengehalt als ein Erwachsener oder auch eine Versorgung von Kalzium. Also ein Kind im Wachstum braucht mehr Kalzium, weil es die Knochensubstanz, das ist ja primär aus Kalzium hergestellt. In dem Zeitraum braucht es natürlich mehr Kalzium. Aber man kann schon sagen, es gibt bestimmte Rahmen, in denen sich jeder bewegen sollte mit einer Nährstoffversorgung. Und wenn die Belastung hoch ist oder zum Beispiel eine Schwangerschaft entsteht oder besteht oder auch zum Beispiel jemand krank ist, dann ist das meistens so, dass die Mikronährstoffe mehr gebraucht werden oder man höhere Konzentration der Mikronährstoffe braucht.
Stress ist auch ein sehr relevanter Faktor, ne?
Klar.
Diese Konzentration. Ja, Vitamin D kommt ja bei der Analyse über Gesundheit oder Krankheit eine ganz besondere Bedeutung zu. Mhm. Welche Funktion übernimmt denn Vitamin D in unserem Organismus? Sie haben sich ja auch intensiv mit beschäftigt und Studien gewälzt dazu.
Also Vitamin D ist im Prinzip ein Hormon, das im Körper an ungefähr 200 unterschiedlichen Stoffwechselprozessen andockt. Und wenn man davon zu wenig hat, dann sieht man halt ein breites Spektrum an Ausfällen oder Krankheitsbildern. Und das sind halt zum Beispiel auch wieder Knochenstoffwechselstörungen. Das ist das, was auch wissenschaftlich sehr gut erforscht ist. Aber auch Allergien oder also Entzündungen jeglicher Form im Körper werden gehemmt mit einer guten Versorgung von Vitamin D. Und dazu muss man halt aber auch wissen, dass Vitamin D im Prinzip der Körper eigentlich selber herstellen kann, wenn er dann der Sonne ausgesetzt wird. Und das heißt auch wirklich mit weiten Flächen des Körpers unbedeckt und ohne Sonnencreme. Und im Winter ist das recht schwierig möglich. Und dann kann man sagen, also die Bevölkerung setzt sich der Sonne heute im Sommer fast gar nicht mehr aus. Und
mit
schon gar
Sonnencreme?
Nicht ohne Sonnencreme, genau. Ja. Und im Winter ist das halt generell schwierig. Und in der Vergangenheit haben sich Menschen damit beholfen, dass sie dann fetten Fisch zum Beispiel gegessen haben. Mhm. Also Vitamin D, die Vorstufe, beziehungsweise das, was dann der Körper dann extern über Nahrung aufnehmen kann, speichert sich auch zum Beispiel in fetten Fisch. Früher hat man Aal gegessen. Das ist ein super Nahrungsmittel für eine Vitamin D-Versorgung im Winter. Das gibt es aber nicht mehr, weil der Aal jetzt fast ausgestorben ist.
Okay, Vitamin D ist also offensichtlich sehr wichtig, um nicht in irgendwelche Krankheitssymptombilder zu rutschen. Was empfehlen die Ministerien in Bezug auf die Einnahme von Vitamin D?
Wenig. Für Kinder heißt es, im ersten Lebensjahr sollen sie eine Prophylaxe nehmen. Das haben wir auch getan. Das ist dann eine kleine Tablette mit Vitamin D, meistens in der Kombination mit Fluorid. Auch nicht ganz unbedenklich, die Fluoridebene, aber die Prophylaxe gibt es meistens verordnet nur im ersten Jahr. Und dann wird irgendwie anscheinend angenommen, dass dann die Versorgung über entweder eine Exposition der Kinder zu der Sonne entsteht oder irgendwie eine Versorgung anderweitig abgedeckt ist. Ist mir schleierhaft, wie das sein soll, wenn man sich jetzt anguckt, wie die Kinder sich verhalten im Kindergarten.
Die Lebensmittelindustrie mischt uns ja einiges ins Essen. Also zahlreiche Zusätze konnte ich in Ihrem Buch leider lesen, werden da verwendet. Können Sie mir so ein paar Sachen sagen, die in den Produkten so auftauchen, in der Regel, was der Standard ist?
Also es gibt natürlich zwei große Gruppen, Salz und Zucker. Die werden aber nicht als Zusatzstoffe deklariert, sondern einfach als Zutaten, sind natürlich aber auch den Nahrungsmitteln zugesetzt. Das sind die Gruppen, die meisten auch kennen. Und dann gibt es halt die Gruppen, die weniger bekannt sind. Das sind zum Beispiel Phosphate oder Nitrate oder auch Glutamate. Und davon gibt es unterschiedliche Untergruppen. Es gibt auch Aluminiumsalze, die den Nahrungsmitteln zugemischt werden. Also es gibt insgesamt irgendwie um die 340 zugelassene Substanzen laut EU-Verordnung. Und von denen haben ungefähr 80 bedenkliche Nebenwirkungen, wenn man zu hohe Konzentrationen einnimmt, wobei die Konzentrationen undefiniert sind. Für den Endkonsumenten. Es ist völlig unklar, wie viel Phosphat in den Nahrungsmitteln A zugesetzt werden, also in einem Einzelnen. Da steht dann Phosphat hinten oder irgendein Phosphatderivat auf den Zutaten drauf. Aber A weiß ich nicht, wie viel das in einem einzelnen Nahrungsmittel ist. Und ich weiß auch nicht, wie sich das aufsummiert, wenn ich viele Nahrungsmittel esse, die so eine Zutat haben.
Okay, und was weiß man über die Wirkung von diesen Zusatzstoffen? Also gibt es da wissenschaftliche Studien zu?
Ja, natürlich. Und zwar in jedem Einzelnen. Also bei Nitrat zum Beispiel oder Nitrat, die der Körper dann in Nitrite umwandelt, weiß man, dass es die Aufnahme von Sauerstoff hemmt und entsprechend natürlich der gesamte Organismus, sprich alle Zellen, nicht ganz so gut mit Sauerstoff versorgt werden. Das kann auch bei Kindern im Säuglingsalter zum Tode führen zum Beispiel. Aber wir wissen auch bei Phosphat, dass es eingreift in den Knochenstoffwechsel. Also ja, wir wissen, wie die Wirkungen sind, das ist bekannt. Es wird aber nicht propagiert.
Okay, und wie viel zugelassene Zusatzstoffe haben wir in der EU?
Über 340.
Und die Informationen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind dahingehend mal wieder nicht ausreichend vorhanden.
Man kann auf den Seiten Tabellen raussuchen, das habe ich auch getan. Ich habe auch eine Tabelle aufgestellt, wo diese Zusatzstoffe und Wirkungen und dann halt auch in welchen Nahrungsmitteln sie verwendet werden, aufgeführt werden. Das gibt es, aber es wird für den Laien oder Otto-Normalverbraucher einfach nicht aufgeschlüsselt.
Mhm. Haben Sie denn Tipps, welche Zusatzstoffe man auf jeden Fall vermeiden sollte? Also kann man sich das irgendwie merken, welche Gruppen definitiv besonders schädlich sind?
Also generell kann man sagen, also die Nitrate, die Phosphate, die Glutamate und auch im Prinzip die gesamten künstlichen Farbstoffe sind problematisch. Aluminium auch, das ist aber in vielen Nahrungsmitteln gar nicht mehr drin. Das wird eher in der Pharmaindustrie genutzt. Das Problem ist aber, dass diese Zusatzstoffe flächendeckend in fast allen Nahrungsmittelprodukten drin sind. Also was industriell verarbeitet wird, findet fast immer irgendwie eine Kombination dieser Zusatzstoffe. Das hat auch was damit zu tun, dass sie einfach die Nahrungsmittel haltbar machen. Also sie hemmen das Bakterienwachstum in den Nahrungsmitteln und deswegen können die dann auch gut so ein Jahr im Supermarkt liegen. Aber dazu muss man halt generell auch wissen, alles, was Bakterienwachstum hemmt, hat auch immer eine Auswirkung auf die Bakterien, die in unserem Darm sind. Ja. Ja, oder fast immer. Deswegen muss man da natürlich auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das wird aber, wie gesagt, nicht erklärt. Also wenn man sich dem fernhalten will, dann ist generell der erste Schritt, biologische Produkte zu nutzen. Die dürfen das weniger, diese Zusatzstoffe nutzen. Das ist also deutlich restriktiver, was dann da reingemischt werden darf. Und im Idealfall halt wieder selber kochen.
Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch auch viel oder immer mal wieder mit Zucker. Ja, das ist ja sehr beliebt in Deutschland. Was ist denn eigentlich das Problem mit dem Zucker?
Das Problem ist primär, dass es einfach keine von diesen Mikronährstoffen hat. Das ist auch das, was immer unterschlagen wird. Also Zucker hat natürlich viel Kalorien, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, und das ist ja das Argument der Industrie, dass man Kalorien irgendwie braucht, damit der Körper eine energetische Möglichkeit hat, sich fortzubewegen. Also damit Energie generell ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie gesagt, dass wenn man sich anguckt, was ist denn ansonsten in Zucker drin, dann stellt man fest, gar nichts. Also Zucker ist nur Zucker. Und da ist kein Vitamin B drin, kein Vitamin C, keine Kalzium, kein Eisen, nichts. Also wenn man sich dann aber im Vergleich zum Beispiel so einen Zuckerrübensaft anguckt, dann hat er einen sehr hohen Eisenwert. Also wenn ich jetzt einen Löffel Zuckerrübensaft nehme, dann habe ich meinem Körper tatsächlich nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch eine relevante Menge von Eisen zugeführt. Also das ist tatsächlich wieder dann nicht unbedingt problematisch. Aber raffinerierter Zucker, ähnlich wie Weißmehl, hat halt für den Organismus nichts an Mikronährstoffen zu bieten.
Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erklärt das auch sehr ausführlich?
Nein, gar nicht.
Sagt kein Limit.
Also die haben bis 2018, meine ich, immer betont, dass es keine Studien gibt, die eine direkte Korrelation mit Zucker und bestimmten Krankheitsbildern aufführt. Und die Weltgesundheitsorganisation hat schon sehr lange einen anderen und einen deutlich restriktiveren Ansatz. Und zwar, dass man pro Tag maximal 10% der Kalorien, die man zu sich nimmt, mit freien Zuckern abdecken sollte. Und die DGE hat das immer verweigert. Und dann hat sie 2018, ich glaube am 20. Dezember, dann doch eine Mitteilung rausgegeben, dass sie nun sich doch jetzt auf den Wert der WHO, der mittlerweile wieder runterkorrigiert wurde, aber auf den 10%-Wert würden sie sich dann auch irgendwie noch mit verständigen können. Diese Information ist aber nicht über eine Pressemitteilung rausgegeben worden, sondern findet sich nur versteckt auf deren Webseiten. Und wenn man den Newsletter abonniert hat bei der DGE, wie ich das nun habe, dann hat man diese Information bekommen. Das ist die einzige restriktive Ansage, die ich qualitativ auf Zucker gefunden hat von der DGE.
Ein weiterer Zusatzstoff, mit dem Sie sich beschäftigen, ist das Aluminium. Und in einer Stellungnahme des Bundesministeriums für Risikobewertung habe ich Folgendes in Ihrem Buch gefunden zu Aluminiumgehalten in Säuglings-, Anfangs- und Folgenahrung. Da schreibt das BfR, beim Gefährdungspotenzial von Aluminium stehen produktionstoxische und neurologische Wirkungen sowie Effekte auf die Knochenentwicklung im Vordergrund. Aha. Und auch in einem Bericht der EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, ist zu lesen, das absorbierte Aluminium verteilt sich bei Mensch und Tier in alle Gewebe und wird in bestimmten Geweben, insbesondere im Knochen, angereichert. Mhm. Hauptsächlicher Träger des Aluminiums im Plasma ist das eisenbindende Protein Transferrin. Aluminium kann in das Gehirngewebe eindringen und auch über die Plazenta in den Fötus gelangen. Was sind denn die Konsequenzen bei all diesen Dingen, die bekannt sind, ja auch von behördlicher Seite? Wie geht das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung und die DGE mit sowas um? Weil Aluminium findet sich ja offensichtlich auch in Nahrungsmitteln, in so Zuckerüberzügen oder so. Mhm. Mhm.
Also Aluminium ist ja auch wieder ein interessanter Werkstoff, weil der kommt ja in den Körper nicht nur über Nahrung rein, sondern auch über Kosmetika und also Deos zum Beispiel haben das ja auch lange genutzt und aber auch Impfung zum Beispiel. Das ist eine Trägersubstanz, die eine Immunabwehr im Körper auslöst. Das heißt also Aluminium kommt durch unterschiedliche Kanäle in den Körper rein. Das ist bekannt, dass das eine gefährliche Wirkung auf den Organismus hat. Und auch Langzeitstudien gibt es, die dann zum Beispiel Alzheimer oder Demenz oder also generell Degeneration des Nervenkonstrukts oder des Nervenkostüms dann mit sich ziehen. Aber es wird nicht öffentlich gemacht, so dass die Bevölkerung es versteht. Und es gibt keinerlei, habe ich zumindest nicht gesehen, klare Anweisung der Ministerien, wie sich die Bevölkerung vor zum Beispiel einer Aufnahme von Aluminium schützen kann.
Sehr traurig. Ich würde noch mal gern zurückkommen auf die Qualitätsstandards, um diesem ganzen Kosmos etwas näher zu kommen, was auch unsere Kinder in Kindertagesstätten so essen. Sie zitieren da den ehemaligen Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und der schreibt zu den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für Kindertagesstätten folgendes: Kinder sollen gesund aufwachsen, dazu ist ein gutes und qualitativ hochwertiges Essen eine wichtige Voraussetzung. Gesundes Essen dient auch als Basis für Lebensqualität und Zufriedenheit und trägt zu guter Gesundheit im späteren Leben bei. Dieser Qualitätsstandard hilft bei der Umsetzung einer gesundheitsfördernden Ernährung in die Praxis. Erfüllt eine Kindertagesstätte die geforderten Kriterien, besteht die Möglichkeit einer Zertifizierung. Die Tageseinrichtung beweist damit ihr Engagement für eine vollwertige und qualitativ hochwertige Verpflegung. Das klingt doch alles ganz wunderbar.
Tatsächlich klingt das wunderbar und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Betreiber dem glauben. Mhm. Wenn man sich die Details anguckt, was ich ja dann getan habe, dann stellt man fest, dass dem einfach nicht so ist, weil einfach, wie gesagt, der Freiraum, der in diesen Qualitätsstandards gegeben wird, enorm hoch ist und den Betreibern erlaubt, die Nahrungsmittel zu wählen, die kostengünstig sind, die Convenience-Produkte beinhalten, und zwar zu sehr hohen Prozentsätzen. Und Convenience-Produkte heißt industriell vorgefertigte Nahrungsmittel. Und sie empfehlen halt in diesen Qualitätsstandard die Nahrungsmittel, die überhaupt gar nicht gute Lieferanten sind von diesen Mikronährstoffen, die besonders Kinder im Wachstum brauchen.
Und wie sieht es aus mit der Auswahl der Kohlehydrate in den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung?
Soll man viel und reichlich nehmen und gerne auch als Kroketten oder Lasagne oder vorgefertigte Kartoffelpuffer und etc. Frittiert. Ja, also auch da, wie gesagt, wenn man sich die Nährstoffkonzentration in diesen Nahrungsmitteln anguckt, dann kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das hat also in den Mündern von Kindern wenig zu tun oder wenig verloren.
Etwas, was ich auch lesen konnte in Ihrem Buch, was mich auch erstaunt hat, ist, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung explizit von der Benennung der Lebensmittel in gute und schlechte Lebensmittel abrät. Wie erklären Sie sich das? Warum soll man Kindern nicht beibringen, was sind gute Lebensmittel und was sind ungesunde Lebensmittel?
Also diese Aussage basiert auf einer Studie von Herrn Dr. Thomas Elrott. Der sitzt, meine ich, in Greifswald an der Uni und hat seine gesamte Karriere in einer engen Zusammenarbeit mit dem Konzern Nestlé aufgebaut. Ich lese das zwischen den Zeilen, dass das vielleicht anders interessengesteuert ist. Die Aussage ist natürlich nicht so von ihm klar definiert. Es macht aus der Perspektive einer Mutter oder natürlich auch einem Betreiber und wenn man weiß, was in diesen Nahrungsmitteln teilweise drin ist, überhaupt gar keinen Sinn. Also genauso wie ich als Mutter oder natürlich auch als Betreiber von einer Kita Kindern klar sagen sollte, Alkohol oder Zigaretten ist schlecht, sollte ich denen natürlich auch erklären, dass es eine Milchschnitte oder auch ein Snickers oder Mars nichts mit Gesundheit zu tun hat. Das unterbietet aber der Herr Dr. Elrott.
Und wie sieht es bei den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aus? Also gibt es etwas, was Sie explizit nicht empfehlen? Also, oder kommen alle Nahrungsmittel da bunt drin vor?
Alles. Mhm. Inklusive der Cola und dem Energiedrink, dem Weißmehlbrötchen, der Schokolade, der Schwarzwälder Kirschtorte.
Aber Lebertran alles. Zum Beispiel? Oder?
Das wird nicht empfohlen.
Das wird selbstverständlich nicht empfohlen. Okay.
Also es gibt, also wie gesagt, die Nahrungsmittel, die hohe Konzentrationen an Nährstoffen haben, die aber, wenn man sich genau das genau anschaut, industriell schwer zu verarbeiten sind. Und dazu gehören zum Beispiel Kräuter, insbesondere Wildkräuter oder halt wie gesagt Wildobst oder halt auch Organe, die tatsächlich eine hohe Nährstoffkonzentration haben. Also auch Knochenmark, was ja früher viel gegessen wurde, wirklich tatsächlich auch gesundheitsfördernd ist, wenn man es dann von gesunden Tieren isst, wird alles nicht empfohlen. Im Gegenteil.
Trockenobst, Nüsse. Sowas.
Es wird, also diese Nahrungsmittel werden, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt, aber wie gesagt, viele von denen gar nicht. Und bei Fleisch zum Beispiel empfiehlt die DGE, dass man explizit mageres Muskelfleisch essen sollte. Und das, was man früher, wie gesagt, ja auch immer gegessen hat und wie ich dann festgestellt habe in meinem Zuge der Recherche, hohe Nährstoffkonzentration hat, also Organe oder Knochenmark, wird explizit nicht empfohlen.
Können Sie denn mal sagen, wie so ein Tagesplan in der Kita aussehen könnte, der unsere Kinder gesund ernähren würde?
Also für viele erschließt sich das, wenn sie angucken, was ihre Großeltern gegessen haben. Mhm. Und viel anders müsste das eigentlich auch nicht sein und ist zum Beispiel bei uns auch tatsächlich so. Also wir geben unseren Kindern morgens Haferflocken mit Milch, das kochen wir auf oder machen das als Pilchermüsli am Abend vorher. Also kostengünstig, kommt noch hinzu und sehr nährstofftechnisch hochwertig. Dann gibt es ein Glas Wasser oder einen Kräutertee dazu und dann gibt es mittags einen Eintopf meistens und abends auch wieder eine Suppe oder einen Eintopf oder halt wie gesagt ein Stück Leber. Und also wirklich tatsächlich, auch in meiner Ernährung habe ich das bei meiner Mutter noch erlebt. Wir kochen sehr ähnlich, wie wir jetzt in den 70ern gekocht haben in meiner Familie.
Okay, nicht das Schlechteste, ne?
Nein.
Und wie sieht die Realität in Kindertagesstätten in Deutschland aus? Was steht da so auf dem Speiseplan? Wie kann man sich das vorstellen? Ich selber habe keine Kinder. Was kriegen die da so?
Ja, das, was die DGE halt im weiteren Sinne empfiehlt, also sehr oft Nudeln oder polierter Reis. Es wird auch dann im Nebensatz bei der DGE dann gerne mal gesagt, das dürfte auch Vollkorn sein. Das ist aber tatsächlich auch von den Konzentrationen her nicht relevant genug. Und ansonsten gibt es also häufiger Wurst, frittierte Sachen, Puddings zum Nachtisch. Es gibt auch immer mal wieder eine Suppe. Dann ist das aber auch, wie gesagt, oftmals aus vorgefertigten Nahrungsmitteln. Und die Problematik ist halt auch zu großen Teilen, dass die, also insbesondere im Schulbetrieb, die Kantinen immer größer geworden sind und so, damit auch natürlich die Nahrungsmittelproduzenten oder Betreiber im Hintergrund. Und da gibt es dann Kantinen, die machen Nahrungsmittel oder Essen für 1200 Kinder pro Mahlzeit oder pro Mittag. Und das kann halt einfach gar nicht mehr von Köchen frisch zubereitet werden, weil das Personal gar nicht vorgehalten werden kann.
Was sind denn das für Symptome, die von den Kindern betroffen sind, die wirklich an so einem Nährstoffmangel dann leiden?
Also das, was wir heute halt viel sehen, und sind zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten, dass die Kinder sich nicht mehr konzentrieren können, dass sie auch oft gewalttätig werden, dass sie auch in sich gekehrt werden. Depressionen sehen wir dann im Mittelbau, also Mittelstufe sehr häufig bei den Kindern. Kopfschmerzen zum Beispiel ist ganz häufig, Bauchschmerzen. Also das sind so die direkten Symptome. Und dann halt längerfristige Störungen im Organismus sind dann halt, wie gesagt, wieder Allergien oder bei manchen halt auch Diabetes oder Fettleber, was mittlerweile auch schon 10% der Kinder haben.
Wahnsinn.
Das ist normalerweise eine Erkrankung, die Menschen bekommen, wenn sie zu viel Alkohol getrunken haben. Und wie gesagt, unsere Kinder haben kein alkoholisches Problem, sondern ein Ernährungsproblem oder ein Stoffwechselstörungsproblem im weiteren Sinne.
Frau von Aufschneider, Sie sind Jahrgang 1975. Wenn Sie so eine persönliche Bestandsaufnahme machen würden, mit welchen Leitsätzen und Ernährungsprinzipien waren Sie denn so konfrontiert?
Als ich klein war.
Genau, als Sie klein waren.
Also im Prinzip war das, meine Mutter hat so eine Hauswirtschaftslehre noch gemacht in ihrer eigenen Jugend. Und da hat sie halt auch wirklich wertig kochen gelernt. Und ihre Grundsätze waren jeden Tag frisch kochen. Bio gab es damals nicht, aber die Belastung von Pestiziden war damals deutlich geringer. Also ich gehe davon aus, dass das einfach weniger ein Problem war. Also frisch kochen, viel Eintöpfe, immer wertiges Essen auf den Tisch stellen. Das waren ihre Grundsätze. Es gab bei uns also öfters mal einen Quark zum Nachtisch, viel Nüsse, viel Obst, Gemüse. Also im Prinzip das, was man heute auch essen sollte, aber nicht unbedingt isst.
Und können Sie sich erinnern, was in der Werbung so in Ihrer Kindheit, Jugend, was da so vermittelt worden ist an Leitsätzen, was alles angeblich super toll ist? Butter war ja irgendwie in den 90ern auch verpönt, ne? Da hatte man dann Margarine auf seinem Pausenbrot.
Also es gab eine ganze Reihe also Impulse, die das Verhalten auch von meiner Mutter dann langsam verändert hat. Also zum Beispiel, haben Sie ja gerade gesagt, die Butter wurde dann irgendwann durch eine Lettermargarine oder eine Rama, weil sie dann pflanzlicher Basis ist und auch irgendwie weniger Fett haben sollte, ersetzt. Aber dann ist dann irgendwann die Leber rausgeflogen, weil sie dann potenziell giftig war. Und dann ist das Knochenmark unter der BSE-Krise rausgeflogen.
Rinderwahnsinn, also kann ich mich auch noch gut erinnern. Der Rinderwahnsinn,
genau. Also die Eintöpfe, die es bei uns halt früher viel gab, die sind dann gestrichen worden vom Ernährungsplan. Eier war so ein, also eigentlich ja wirklich auch wieder ein sehr hochwertiges Grundnahrungsmittel, wenn dann von einem gesunden Huhn. Mhm. Und was wir früher viel gegessen haben, ist dann irgendwann vom Speiseplan gestrichen bzw. sehr stark rationalisiert worden, weil die DGE gesagt hat, dass ja da viel Cholesterin drin sein könnte und das auch Arterien schädigt. Also es gab so eine ganze Reihe von Anweisungen, die dann das Verhalten auch, wie gesagt, bei meiner Mutter in den 80ern dann verändert hat.
Und welches Bild vermitteln Ärzte heutzutage zum Beispiel schwangeren Frauen in Bezug auf die Versorgung mit Mikronährstoffen? Was man kennt, ist irgendwie Folsäure, glaube ich, sollen schwangere Frauen nehmen. Aber dann endet das auch schon, oder?
Gibt's
da
noch? Und Eisen.
Und Eisen.
Das sind, also es wird ein Eisenwert gemessen und die Folsäureversorgung wird Frauen angeraten. Alle anderen Mikronährstoffe sind zumindest bei meinem Gynäkologen nicht erwähnt worden und soweit ich weiß, bei den meisten in meinem Umfeld auch nicht. Was kurios ist, weil, wie gesagt, alle Mikronährstoffe sind essentiell, deswegen heißen sie ja auch so. Das heißt, lebensnotwendig, damit der Stoffwechsel wirklich funktionieren kann. Insbesondere, wenn man ja als schwangere Frau ein Fötus im Körper trägt, den man ja unterstützen muss, dass er auch aufwächst.
Ja. Ja, die globalen Trends schildern Sie auch im Buch, sehen ja nicht so rosig aus, sondern eher ziemlich düster. Welche Wachstumsraten lassen sich denn so verzeichnen in Bezug auf die sogenannten Zivilisationskrankheiten in unserer modernen Welt? Können Sie da so einen kleinen Einblick mal geben?
Also sie gehen alle steil nach oben, ob das Krebs ist oder Diabetes oder wie gesagt Fettleibigkeit, was im Prinzip ja nur ein visuelles Symptom ist von Störungen, die dann im Körper irgendwie stattfinden. Und die meisten Raten bewegen sich jetzt im Vergleich zu den 70ern bei einer Verdreifachung oder Vervierfachung oder noch mehr.
Krebs ist natürlich auch ein Stichwort,
genau.
Ne? Wo heutzutage schon jeder Zweite eigentlich was mit anfangen kann. Ja, für die Pharmaindustrie bedeutet das ja wiederum doch ein bisschen was anderes als für den betroffenen Patienten. Ich konnte zwei Zitate in Ihrem Buch dazu finden, zu den steigenden Wachstumsraten Krebs. Teurer Kampf gegen Krebs. Pharmakonzerne entwickeln immer mehr Medikamente, um schwere Krankheiten zu bekämpfen. Trotz des großen Angebots legen die Preise für Arzneimittel für Krebspatienten zu. Wirkstoffe kosten bis zu 70.000 Euro pro Patient. Das ist schon erstaunlich, aber auch Sie schildern das auch detailliert im Buch. Weitere zahlreiche Erkrankungen, psychische Störungen, Depressionen, Wut, Aggressionen, auch die Belastbarkeit von Arbeitnehmern sinkt immer weiter. Angesichts dieses katastrophalen Trends, wie reagiert die Bundesregierung auf all das oder die Ministerien? Also nehmen Sie das gar nicht zur Kenntnis oder?
Ich glaube schon, dass sie das zur Kenntnis nehmen, aber die Frage ist, was sollen sie denn eigentlich jetzt machen? Und ich bin ja auch der Frage nachgegangen. Also ich glaube schon, dass das aus der Perspektive von jetzt Frau Klöckner oder Herrn Spahn wirklich nicht einfach ist, weil sie müssten ja dann erklären, dass einfach die Inputs, sprich Nahrung oder vielleicht auch Stress oder Bewegung, nicht stimmen. Und das können sie ja jetzt gar nicht mehr richtig sagen, weil sie haben ja jahrzehntelang das nicht erklärt, trotz wissenschaftlicher Datenlage. Und tja, was sollen sie machen?
Das ist die große Frage. Aber jetzt versuchen wir nochmal die Mechanismen genauer zu beschreiben. Die auf die Qualität unserer Nahrung gibt es verschiedene Akteure, die darauf einwirken. Sie unterteilen das einmal in die Privatwirtschaft und in die öffentliche Hand. Wie ist denn die Privatwirtschaft da organisiert? Können Sie uns da mal so ein bisschen einen strukturellen Überblick geben?
Also es gibt bei der Privatwirtschaft natürlich die Nahrungsmittelproduzenten in dem Primärsektor, also das, was auf den Feldern wächst und in unseren Ställen. Und das sind also die Bauern, Landwirte. Und im Prinzip hat sich das halt mittlerweile so organisiert, dass wir große Agrarkonzerne haben, die überwiegend den Markt unter sich aufteilen. Und wir haben Saatguthersteller und Pestizidhersteller. Da bewegen sich die globalen Spieler. Also das sind dann Bayer und DuPont und etc. Da sind wir dann bei jedem Segment bei 3 oder 4 großen Herstellern, die dann meistens irgendwas zwischen 60% und 80% des Marktes unter sich verteilt haben. Das ist der Primärsektor. Und dann werden diese Rohstoffe, und das sind ja nicht mehr so wahnsinnig, wahnsinnig viele. Das ist dann überwiegend Weizen und Zucker und vielleicht ein bisschen Mais und halt tierische Produkte aus der Massentierhaltung werden dann weiterverarbeitet und in kleine Töpfchen und Plastiktüten und sonst wie gesteckt, mit vielen Farbstoffen und Aromastoffen angereichert. Und das ist dann der nächste Sektor, das ist also die verarbeitende Nahrungsmittelindustrie. Und da haben wir mittlerweile 10 globale Konzerne. Darunter sind dann natürlich auch Nestlé und Danone und Coca-Cola, die im Prinzip ungefähr 80% des Weltmarkts an allen Nahrungsmitteln, die so ein Branding haben, unter sich haben. Das heißt also, wir haben die gesamte globale Nahrungsmittelkette oder Versorgung der Bevölkerung, und nicht nur in Deutschland, sondern in praktisch allen Ländern, aufgeteilt unter, naja, weniger als 2 Dutzend großen Konzernen.
Und die öffentliche Hand, wie ist die organisiert?
Ganz eng mit diesen Nahrungsmittelkonzernen. Mhm. Und das ist im Prinzip das Dilemma, was wir jetzt haben. Also da haben sich im Prinzip seit dem Krieg und eigentlich auch schon vorher immer enge Koalitionen oder Verbindungen zwischen Entscheidern in der Politik, sowohl auf den Ministerien selbst als auch den darunterliegenden Körperschaften und der Industrie halt etabliert. Mhm.
Ja, in Ihrem Buch gehen Sie auch näher auf die Zuckerlobby ein, die ja offensichtlich auch ein großer Player am Markt ist, die ISO, die International Sugar Organization. Was können Sie uns denn über die ISO und ihre Agitation am Markt so sagen? Wer ist das? Was machen die?
Die sitzen in Canaryhof, lustigerweise gar nicht weit entfernt, wo ich lange selber gearbeitet habe, in Canaryhof, halt in London. Die organisieren praktisch sowohl den Verkauf als auch den Import und Export von Zucker von praktisch allen Produzenten weltweit. Und nur das Segment Zucker hat ungefähr 150 Milliarden Euro Umsatz, dass man einfach mal so Zahlen versteht. Und die setzen sich dafür ein, dass also auch ganze Regierungen zuckerfreundlich agieren. Da gibt es dann Vertragswerke, die dann zwischen den einzelnen Staaten aufgebaut werden. Das kann man auch im Internet tatsächlich nachlesen. Sehr spannend zu lesen. Und dann sieht man einfach nur, wie sich nur auf dem Rohstoff Zucker ein flächendeckendes globales Netz von Regierungen und Anbietern etabliert hat, die sich gegenseitig die Bälle zuspielen.
Ja, die Zielsetzung der ISO haben Sie ja auch zitiert, finde ich auch sehr unverhohlen. Und zwar schreibt die ISO selber: Die ISO bietet ein Forum für die Beratung und Rücksprache zwischen Regierungen mit dem Ziel, die Erträge der weltweiten Zuckerwirtschaft zu verbessern. Da kann man sich einiges drunter vorstellen. Kommen wir zur Massentierhaltung. Erstmal, wie viel Prozent wird denn durch Massentierhaltung eigentlich so in Deutschland produziert? Man hat so gar keinen Überblick. Alle Produkte, die von Tieren kommen, Käse, Milch, Joghurt, Fleisch natürlich. Mhm. Wie ist das so prozentual verteilt?
Also das, was in der Intensivmassentierhaltung oder industriellen Tierhaltung stattfindet, im Vergleich zur biologischen oder artgerechten Tierhaltung, ist irgendwas 95-5%.
Wahnsinn.
Das heißt also, der allergrößte Teil von dem, was wir an tierischen Produkten essen, kommt von Tieren, die eigentlich nicht gesund sind. Und wenn Menschen solche Tiere selbst sehen würden, also so ein Huhn in so einer Legefabrik oder so ein Schwein halt, was in so einem Kasten stand, dahin vegetiert, würden meistens Menschen einen Ekel entwickeln und sowas nicht essen wollen. Aber das ist das, was sie, wie gesagt, ja nicht sehen.
Hm. Ja, einen dieser Betriebe nennen Sie auch im Buch die Tönnies Holding GmbH, ziemlich groß, ein Umsatz von knapp 7 Milliarden Euro im Jahr 2017. Es wurden 16 Millionen Schweine dort geschlachtet. Mhm. Und auch dieser Betrieb, wie jeder andere Massentierhaltungsbetrieb, setzt diese ganze Palette an Zusatzstoffen ein, Phosphate, Nitrate, Antibiotika. Mhm. Die Politik, wie begleitet sie solche Betriebe, also kritische Nachfragen?
Sehr wohlwollend. Das habe ich, glaube ich, auch da reingeschrieben als Zitat. Das wurde dann in der Lokalzeitung eine Besichtigung von dem Herrn Schmidt, also dem Vorgänger von Frau Klöckner, in einem der Werke von Herrn Tönnies. Und Herr Schmidt äußerte sich dann, wie toll das doch wäre, die Organisation in diesem Werk und alles sehr wirtschaftlich, vorbildlich und sauber und hygienisch rein etc. Mhm. Also ganz klares Signal von Seiten der Politik, also in dem Fall von Herrn Schmidt an Herrn Tönnies, super gemacht.
Weitermachen.
Weitermachen.
Wunderbar. Ja, ein weiteres Beispiel ist unser deutscher Apfel. Wir finden ja generell immer so, ich glaube, 6 Sorten oder 7 Sorten im Supermarkt, ne, wie sie alle heißen, Brebon, Elster. Wie sieht es aus beim deutschen Apfel und den Pestizidrückständen im Supermarkt?
Ich glaube, um die 80% haben Pestizidrückstände. Und auch da muss man sagen, der Apfel ist im Prinzip ja ein Produkt, was also in unterschiedlichen Variationen es schon wahnsinnig lange gibt. Und wir haben eigentlich ein Sortenangebot von um die 2000 Äpfel. Aber wie gesagt, es landen nur noch 6, 7, 8, 9 in den Supermärkten. Und die haben nicht nur hohe Prozentzahlen von Pestiziden auf der Oberfläche, die natürlich dann Menschen aufnehmen, insbesondere Kinder, und eine Schädigung in der Darmflora machen, sondern sie haben zusätzlich einfach auch wieder viel weniger Mikronährstoffe, also insbesondere die sekundären Pflanzenstoffe, die dann halt auch dem Organismus helfen, Abwehrkräfte zu mobilisieren und so weiter. Das ist da einfach rausgezüchtet worden.
Ja, eigentlich, glaube ich, hatten Sie auch geschrieben, wir haben über 2000 Äpfel oder so in Deutschland, aber wir kriegen eigentlich immer nur die gleichen, diese sechs Arten angeboten. Jetzt kommen wir zum Bauernverband und auch dem Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik mit dem Bauernverband. Können Sie uns mal da ein bisschen erklären, wie die eigentlich miteinander so in Verhältnis stehen?
Ja, auch historisch im Prinzip gewachsen in engen Verbindungen. Also man muss ja auch sagen, also das landwirtschaftliche Ministerium, also das BEML, ist halt fast immer in CDU beziehungsweise CSU-Hand gewesen. Und die Bauernverbände sind halt insbesondere in Bayern sehr stark gewesen. Der heutige Präsident ist Herr Ruckwied. Und da gibt es halt ganz enge Verbindungen. Das sind ja auch persönliche Beziehungen, die da stattfinden. Und der Bauernverband ist jetzt nicht nur in Deutschland stark und bestimmt ganz stark, wie wir uns ernähren, sondern auch auf EU-Ebene. Also auch da haben die eine sehr starke Lobby und wirken halt aus der EU auch auf den deutschen Markt, aber natürlich auch den Rest von Europa, welche Nahrungsmittel wir wie konsumieren dürfen.
Das Forum Moderne Landwirtschaft, das hört man auch immer mal wieder, wenn man das Radio einschaltet. Aber eigentlich, was machen die denn? Was ist deren Aufgabe?
Im Prinzip ist das ein Zusammenschluss von allen Akteuren, die ich da vorhin genannt habe, also Primärproduzenten, also Saatguthersteller, Pestizidhersteller und dann auch verarbeitende Nahrungsmittelkonzernen und dann natürlich auch unseren Ministerien, die, wenn ich das zwischen den Zahlen richtig lese, den Markt unter sich aufteilen und zusehen, dass sie halt alle Wachstumsmärkte für sich gewinnen und aufbauen können. Und das ist im Prinzip das Kernproblem, was wir in dieser gesamten Nahrungsmittelproduktion halt jetzt heute erleben, ist, dass es halt immer um den Aufbau von Wachstumsmärkten ging und nicht um die Frage, ist mit diesem veränderten Produkt die Bevölkerung adäquat ernährt. Und aus betriebswirtschaftlicher Perspektive macht das auch Sinn, muss man leider sagen.
Ja, welche Bereiche sind das nochmal so konkret zusammengefasst, die am Ende die Nutznießer dieser Intensivlandwirtschaft sind oder auch dieses Umbaus der Landwirtschaft hin in diese Richtung?
Also sehr weit gefächert. Also es sind, wie gesagt, nicht nur die Primärhersteller von Saatgut und den Nahrungsmitteln auf den Feldern, sondern natürlich auch die Pestizidhersteller, also große Chemiekonzerne wie Bayer und BASF, die in Deutschland besonders tragkräftig sind. Aber dann sind es halt auch die alle weiterverarbeitenden Nahrungsmittelkonzerne, aber auch die Tierärzte zum Beispiel, Flügelzüchter, die fallen da mit rein. Also da ist der Zusammenschluss. Dann wieder die gesamten Pharmaproduzenten für die Tierhaltung, das auch wiederum oftmals Chemiekonzerne sind. Also Bayer zum Beispiel ist auch da wieder eine tragende Säule. Und dann, wie gesagt, auch die ganzen großen Nahrungsmittelvertriebe, also Rewe etc. gehört da auch mit rein im weiteren Sinne. Und dann natürlich auch die ganze Finanzindustrie, die jegliche Form der Expansion, aus der komme ich ja nun ursprünglich, finanziert und auch wieder unterstützt.
Wer sind denn die größten Player im Bereich der Lebensmittelindustrie? Welche Konzerne zählt man so vielleicht die ersten fünf? Wer sind die größten?
Also die wirklich großen sind Nestlé, Danone, Coca-Cola, Kellogg's ist da mit dabei. Und dann gibt es, glaube ich, Jaap ist noch unter den ersten fünf. Das sind so die großen. Wie gesagt, es gibt insgesamt ungefähr 10, die praktisch 80% des Weltmarkts haben.
Aber mit Nestlé beschäftigen Sie sich ja auch ein wenig detaillierter.
Exemplarisch, weil Nestlé halt auch praktisch als Anführer dieser Liga ganz oben steht.
Wie würden Sie denn die Strategie dieses Konzerns beschreiben? Also einmal, wie verkauft sich dieser Konzern nach außen, was seine Produkte angeht? Und wie sieht es tatsächlich aus? Was hat dieser Konzern zu bieten?
Also im Prinzip ist ja alles, was Nestlé macht, also entweder im Nahrungsmittelbereich oder im Wasserbereich. Das sind so, und dann haben sie noch ein bisschen Kindernahrung. Das sind so die primären Bausteine. Und alles, was sie herstellen, ist irgendwie immer basierend auf einer Ausbeutung. Also entweder von den Rohstoffen oder halt den Menschen. Aber sie versuchen das natürlich anders darzustellen. Also sie stellen sich im Prinzip als Fun-Faktor und irgendwie ethisch und sauberes Unternehmen dar, was also natürlich auch irgendwie das ein oder andere soziale Projekt unterstützt. Aber das, was sie tatsächlich tun, hat damit wenig zu tun.
Und wie hängt dieser Konzern mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zusammen?
Ja, die sind an vielen Stellen eng verbunden. Bunden. Also zum Beispiel sitzt in dem Beirat von Nestlé Deutschland der Professor Dr. Steele. Und der Professor Dr. Steele war der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also der DGE, von 2005 an. Und hat zum Beispiel die jetzige Ernährungspyramide, auf der wir lauter Produkte, die eigentlich auch zur Nestlé-Palette passen, etabliert.
Okay, ja, Nestlé stellt ja mittlerweile seit 2011 auch sogenannte Spezialnahrung und Medikamente für Fettleibige und Kranke her. Also das in Zusammenhang mit erstmal die Produkte, die sehr zuckerreich sind, auf den Markt zu bringen und im Anschluss scheinbar gegenteilige Nahrung auf den Markt zu bringen. Sehr fragwürdig, Nestlé Health nennt sich diese Marke von Nestlé. Können Sie uns anhand der Produktserie Optifast mal das Gebaren dieses Konzerns ein bisschen näher bringen?
Also Optifast ist eins von den Produkten, was sie halt, wie gesagt, jetzt für die Zielgruppe Fettleibigkeit entwickelt haben. Und im Prinzip ist das nichts anderes als eine Mischung aus den essentiellen Nährstoffen. Also da haben sie dann reingetan die ganzen Vitamine und Mineralstoffe, die man ungefähr ja auch in den täglichen Dosen nehmen soll, mit ein bisschen Milchpulver und weiteren Zusatzstoffen. Und dann haben sie praktisch sich für die Krankenhäuser ein Vertriebsnetz ausgedacht und sind die wohl angegangen. Und man kann jetzt als fettleibiger Patient auf Kosten der Krankenhäuser, also der Allgemeinheit, in so ein Krankenhaus reingehen und sich mit Optifast-Produkten versorgen. Die sind dann sehr teuer und dann gibt es ein bisschen medizinische Beratung dazu, also sprich Bewegungsprogramm und ein bisschen Stressreduktion. Und Nestlé ist im Prinzip Nutznießer davon.
Und die deutschen Krankenhäuser und Ärzte, die machen da mit, die verkaufen solche Produkte? Was sind so die Hauptnährstoffe oder Sachen, die da so drin sind in diesen?
Das ist im Prinzip wirklich einmal die Palette rauf und runter von dem, was die DGE als Mikronährstoffe, die man täglich zu sich nehmen sollte, und zwar ungefähr in der Klasse für Erwachsene, die man dann pro Tag braucht.
Nestlé Health.
Nestlé Health. Also es ist wirklich marketingtechnisch sehr gut gemacht, muss man einfach wirklich sagen. Sie bauen sich den Markt der Kranken auf und bedienen dann diesen gleichen Markt mit Gesundheitsprodukten. Also ist auch Nestlé nicht der einzige Konzern, der das so macht. Also Fresenius ist da, geht da auch ein bisschen rein. Und Mars zum Beispiel, als auch einer der größten Nahrungsmittelkonzerne, macht das Gleiche für den Tiermarkt. Also das ist tatsächlich aus Investorenperspektive ein gutes Modell.
Aus Investorenperspektive.
Ja. Nicht für die Bevölkerung.
Ja. Aber eben würde ich auch die Krankenhäuser und Ärzte, würde ich ja spontan auch eher ganz normal zur Bevölkerung zählen. Warum machen die da mit?
Weil sie es, glaube ich, nicht verstehen. Also man muss ja den Brückenschlag finden, dass diese Mikronährstoffe, also es ist schon bei manchen Ärzten angekommen, dass Mikronährstoffe ja dann doch relevant sind, eigentlich ja in natürlichen Nahrungsmitteln drin sind. Und das wird halt im Medizinstudium nicht vermittelt. Also Ärzte lernen im Medizinstudium, dass zum Beispiel Eisen relevant ist, aber sie lernen halt nicht, in welchen Nahrungsmitteln dieses Eisen drin ist und was man so ein Bürger dann essen müsste, damit er seinen täglichen Eisenbedarf deckt.
Ja, die Konzerne Nestlé, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo und Danone haben 2017 einen offenen Brief an die EU-Kommission geschrieben und gefordert, dass auf allen Lebensmitteln der Nährstoffgehalt angegeben werden soll. Das klingt doch erstmal ganz positiv. Wo sehen Sie denn das Problem da drin?
Also wenn der Nährstoffgehalt angegeben werden muss oder darf, das ist ja im Prinzip deren Einfallstor, damit man es dann als besonders gesunde Nahrungsmittel deklarieren kann, dann können nur Großkonzerne wirklich die Nährstoffe angeben, weil sie die synthetisch reinmischen. Also wenn ich ein Bauer bin und ich ziehe auf meinem Feld den Staudensellerie und der ist besonders hochwertig, aber variiert natürlich ein Stück weit, je nach Staudensellerie und Bodenverhältnissen und sonst was, habe ich nicht die Möglichkeit als Bauer eine klare Angabe bezüglich der Mikronährstoffe zu tätigen. Und ein Konzern kann das natürlich aber für seine Optifast-Mischung oder was auch sonst er da dann an Nahrungsmitteln produziert. Und das heißt, es ist ein Vorteil für die Industrie, weil sie dann klar gesteuert Nahrungsmittel anreichert und diese dann als besonders gesundheitlich deklariert. Und der Bauer oder kleine Landwirte haben dann das Nachsehen, weil das können die gar nicht leisten. Und das ist auch in natürlichen Nahrungsmitteln ist immer eine Varianz in puncto Mikronährstoffe.
Ja, kommen wir zur Argumentation generell von der Politik oder auch aus der Konzernwelt. Die haben ja immer so zwei Totschlagargumente parat, warum das alles auch mit so einer nachhaltigen und Biolandwirtschaft und so, dass das alles so utopistische Träumereien sind. Können Sie diese Totschlagargumente mal benennen?
Ja, das eine ist, dass sie immer sagen, die Bürger müssen selbst entscheiden dürfen. Also jeder soll doch bitte entscheiden, wollen, ob er jetzt ein Maß oder eine Cola oder halt auch Zigaretten konsumieren möchte. Da würde ich sagen, auf der einen Seite ist es schwachsinnig, wenn den Leuten in der Bevölkerung nicht erklärt wird, wie schädlich diese Nahrungsmittel sind. Und für Kinder gilt das eh nicht, weil wir eine Aufsichts- und Fürsorgepflicht haben. Und das andere ist im Prinzip, dass sie über Bewegung das auch wieder kompensieren können.
Frau von Aufschneider, ich würde gerne noch auf die Rolle der Pharmaindustrie zu sprechen kommen. Die sind ja große Nutznießer, muss man ja sagen, auch dieser Zivilisationskrankheiten. Können Sie uns mal die größten Player sagen im Bereich der Pharmaindustrie, wer so richtig Umsätze macht mit Krankheiten?
Also Novartis zum Beispiel ist eins, Bayer, GlaxoSmithKline sind so ein paar.
Und um welche Größenordnung geht es dabei, dass man mal so eine Vorstellung bekommt?
Die 10 größten machen einen Umsatz von um die 350 Milliarden Euro.
350 Milliarden Euro im Jahr?
Im Jahr. Mit den Zivilisationskrankheiten, die wir primär haben, weil wir uns nicht mehr so adäquat ernähren und auch in manchen Bereichen so verhalten, wie das für die Art Mensch angemessen ist.
Ja, und was tun unsere Ärzte? Also welches Zusammenspiel wirkt zwischen der Pharmaindustrie und der Ärzteschaft? Gibt es da eine gute Connection?
Also im Prinzip ist es ein ganz großes Abhängigkeitsverhältnis. Also die Ärzte können das abrechnen, was in Leistungskatalogen definiert ist, also insbesondere wenn sie Kassenärzte sind. Und da sind halt primär Anwendungen von pharmazeutischen Produkten vorgesehen oder Therapiemaßnahmen, die irgendwelche Geräte beinhalten. Also Radiologen oder halt andere Sachen, die man dann verschreiben kann. Manuelle Therapie oder Therapie, die auf naturheilkundlichen Aspekten beruht, wird halt im Leistungskatalog nicht wirklich adäquat berücksichtigt oder auch einfach eine Beratung des Menschen.
Ja, es gibt ja einige Gesundheitsinstitute, sage ich mal, oder auch Einzelpersonen, die da Spenden von der Pharmaindustrie erhalten. War ich dann auch überrascht, was sich da so für Namen gefunden haben. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen? Wer kriegt denn so Gelder und in welcher Größenordnung von der Pharmaindustrie?
Also im Prinzip kann man sagen, dass fast alle großen Ärzteverbände von Pharmakonzernen mitfinanziert werden, weil es auch fast anders gar nicht mehr geht. Und also ob das die Krebs oder die Onkologie als Krebs oder halt auch die Diabetes, Lungenfachärzte, die großen Verbände werden alle von Pharmakonzernen finanziert. Die haben auch sonst gar keine Möglichkeiten, und das ist halt auch wieder die Lanze, die ich dann doch für die Ärzte auch brechen würde, sich sonst wie zu finanzieren. Also es ist bei dem einen oder anderen ganz klaren Opportunismus da. Also sie nehmen Gelder, weil sie sich dann davon irgendwie Karrieremöglichkeiten oder auch einfach ein besseres Bankkonto versprechen. Aber bei vielen ist auch einfach die Notwendigkeit da, diese Gelder anzunehmen, um sich selbst einfach auch als Verein finanzieren zu können. Und das hat dann halt meistens zur Folge, dass an der einen oder anderen Stelle Informationen unterdrückt werden oder auch einfach eine Betriebsblindheit sich einstellt, weil es nicht ins Bild passt.
Ja, das ist sehr traurig für alle Betroffenen und Patienten, die ja zu solchen Vereinen hingehen, um sich Hilfe zu holen. Und wenn die dann doch damit 700.000 Euro zum Beispiel, die Deutsche Gesellschaft für Neurologie wurde von der Pharmaindustrie mit 700.000 Euro unterstützt, aber auch Einzelpersonen, Ärzte im Rahmen 100.000 Euro bekommen die dann im Jahr von der Pharmaindustrie. Da kann man sich schon vorstellen, dass man da so mit seinem unabhängigen Denken vielleicht nicht mehr so unterwegs ist, als wenn diese Gelder nicht fließen würden. Wie sieht das denn aus mit der Rolle der Wissenschaft? Sind die denn unabhängig? Sagt man da immer so in Deutschland, die Wissenschaft, die konzentrieren sich auf Fakten und sind unabhängig? Wie würden Sie das einschätzen?
Also es gibt vielleicht einige Wissenschaftler, die unabhängig agieren können. Aber auch da muss man sagen, wir haben in den letzten 20 Jahren einen ganz rapiden Wandel unseres wissenschaftlichen Sektors gesehen. Und der basiert halt auch wieder auf der Tatsache, dass die Gelder, die von Seiten des Staates kommen, einfach reduziert wurden und die forschenden Institute auf Drittmittel angewiesen sind. Und die Drittmittel werben sie bei der Industrie ein. Also auch da muss man sagen, das ist auch im medizinischen Sektor wieder nicht untypisch. Das sieht man auch in digital wissenschaftlichen Bereichen oder anderen Bereichen. Sie werben von der Industrie Gelder ein und die Industrie diktiert dann bestimmte Rahmenbedingungen, in welchen Bereichen geforscht werden darf. Und die Industrie, also Pharmakonzerne, haben kein Interesse, dass Wissenschaftler forschen, wie Mikronährstoffe aus natürlichen Nahrungsmitteln auf den Organismus wirken, weil da kann sie kein Geld mitmachen. Hm. Also ist das nicht jetzt überraschend, dass dann natürlich auch die forschenden Bereiche zunehmend vereinnahmt werden von der Industrie, um den Absatz von Pharmaprodukten zu befördern.
Hm. Ja, in sich alles schlüssig, ne? Das ist immer ein Kreislauf.
Also aus betriebswirtschaftlicher Perspektive macht jeder einzelne von diesen Entwicklungen Sinn.
Dann sollten wir diese Perspektive vielleicht mal ändern. So. Angesichts dieser ganzen extrem negativen Verstrickungen, die Sie hier zusammengetragen haben auf 500 Seiten, die man nachlesen kann. Man muss das Buch ab und zu weglegen, weil einem wirklich die Ohren schlackern. Haben Sie noch einen positiven Ausblick oder einen Tipp, was vielleicht der Einzelne tun kann angesichts dieses Systems, in dem wir ja alle irgendwie stecken?
Also auf der einen Seite habe ich zunehmend gesehen, dass viele Menschen sich gegen dieses System an unterschiedlichen Stellen stemmen und versuchen, was zu ändern. Also ob das in der Produktion der Grundnahrungsmittel ist, also Sprichwort biologische Landwirtschaft, als auch in der Belastung mit Giftstoffen oder halt auch die Bekämpfung von Pharmakonzernen. Also es gibt ganz viel Einsatz in der Bevölkerung, sich, wie gesagt, gegen dieses System auf systemischer Ebene zu stemmen. Und natürlich kann man auch selbst, das haben wir getan und das habe ich auch im letzten Kapitel beschrieben, selbst sehr viel tun. Also einfach zu Hause wirklich mal den Schrank rausräumen, alles, was von Nestlé und den anderen neuen Konsorten hergestellt wird, rausschmeißen und auch am besten nicht wieder in den Einkaufswagen legen lassen. Also, und sich auch informieren und dann einfach die Ernährung wieder wertig aufbauen und natürlich auch einfach gucken, dass die anderen Belastungsquellen, und Nahrung ist halt ein Baustein, wenn auch der wichtigste, auch wieder ins Maß zurückgeführt werden.
Mhm. Wie hat sich denn Ihr persönliches Leben auch mit der Familie nach all den Erkenntnissen verändert? Also in Bezug auf die Ernährung kann man sich das vorstellen. Mhm. Wie geht es Ihrem Sohn?
Dem geht's super. Also das ist auch das, was medizinisch im Prinzip von allen Seiten als nicht möglich dargestellt wird. Also er hat ja, wie gesagt, eine schwere Zahnschmelzerkrankung diagnostiziert bekommen. Und auch die Prognose war damals, dass seine Zähne irgendwie relativ kurzfristig einbrechen würden. Mhm. Das ist nicht passiert. Also die Zähne sind komplett ausgehärtet. Sie sind auch visuell deutlich besser geworden. Und er hat also keinerlei Beeinträchtigung in irgendeiner Art und Weise. Auch der Zahnbogen hatte zwei Fehlstellungen bei den Zähnen, hat sich gerichtet. Also er hat im Prinzip ein sauberes, in sich greifendes, voll funktionsfähiges Gebiss. Und bei unserer Tochter, die nun jetzt auch 7 ist, sind ja auch schon diverse bleibende Zähne durchgebrochen. Also die 4 Backenzähne sind da und vorne ist auch ein Schneidezahn da oder 2. Die sind auch super. Also man sieht, wenn man was tut, das ist mühsam, hat man auch doch relativ schnell sehr gute Resultate. Wir haben aber nicht nur die Ernährung umgestellt, sondern wir sind auch im zweiten Schritt durch den Haushalt durchgegangen und haben alles an potenziellen giftigen Putzmitteln und Pflegeprodukten rausgekehrt. Und auch da muss man wissen, die Haut nimmt das alles auf und stört den Stoffwechselablauf im Organismus, auch wieder besonders bei Kindern. Das haben wir gemacht und dann haben wir auch im Prinzip den Konsum von digitalen Medien noch etwas weiter beschränkt. Also unsere Kinder haben eh nie Tablets oder sowas gehabt, aber Fernsehen haben sie dann halt unter der Woche gehabt. Das ist mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Die dürfen am Wochenende ein bisschen Fernsehen gucken und ansonsten machen wir viel mehr aktive Sachen mit den Kindern. Die spielen oder wir spielen zusammen oder machen Radtouren und solche Sachen. Also es hat sich auch positiv auf unser Familienleben ausgewirkt und wir haben auch tatsächlich unsere Einstellung zu Karriere und was auch einfach die Wertigkeit von Familie bedeutet, doch deutlich verändert, muss man sagen.
Ich finde, das gibt doch noch mal einen positiven Ausblick. Ja. Frau von Aufschneider, beim Lesen Ihres Buches kam mir immer wieder dieser bekannte Spruch von Immanuel Kant in den Sinn, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Mhm. Und ich finde, Sie haben diesen Leitspruch der Aufklärung im besten Sinne mit diesem Werk ausgefüllt. Und deswegen möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Arbeit und auch Ihren Besuch hier bedanken.
Ganz herzlichen Dank meinerseits.